Die Anklage lautet schlechter Filmgeschmack und Unkenntnis über die Filmklassiker. Brauche ein bisschen, um aus dem Arsch zu kommen, dieses Opening-Thema. Und damit herzlich willkommen zurück im Knast, herzlich willkommen zurück zu Schorschink Lebenslang, dem Mission Impossible Special Nummer 4. Ich bin der Tobi und heute ist hier das Zweier-Trio am Start. Hallo Bernd.
Hallöchen, heute wird gehockt.
Das kam wieder nichts an.
Es wird gehockt.
Es wird gehockt, da hast du vollkommen recht. Wir reden heute über Mission Impossible 4, Ghost Protocol, auf Deutsch Phantomprotokoll aus dem Jahr 2011, steht in einem DB bei 7,4 Punkten, 132 Minuten lang. Ihr habt sie bis letzte Woche alle noch bei Prime sehen können. Sind sie jetzt wieder weg, wie es typischerweise so ist. Also sind gerade nirgendwo, außer auf Paramount. Klar, Paramount Plus sind sie, bleiben sie wahrscheinlich auch so in Paramount-Produktion. FSK 12, 120 Minuten hatte ich gesagt. Regie ist von Brad Bird, der war ganz früher Animator bei Disney, unter anderem hat Cup und Kappa animiert mit, die Hunde sind los und die Dschungel-Olympiade, sehr, sehr, sehr gut. Dann Regie, Gigant aus dem All, die Unglaublichen, Ratatouille, also auch Pixar unterwegs und zuletzt Unglaublichen 2. Das hat auch jeweils das Drehbuch geschrieben. Dann haben wir Drehbuch ist von Andre Nemeth und Josh Applebaum. Da habe ich jetzt nichts so rauszusuchen. Musik ist wieder von Michael Giacchino, wie beim letzten Film auch. Kameras von Robert Elswit. Der hat gemacht Boogie Nights, James Bond, Morgen stirbt, Me, Magnolia, Punch Drunk Love, unter anderem There Will Be Blood und zuletzt King Richards, der Film, wofür Will Smith einen Oscar bekommen hat bei der Verleihung, wo er eine Schelle verteilt hat. Bruno Gedächtnisschelle. Kommen wir zum Cast. In der Hauptrolle wie gehabt Ethan Hunt, gespielt von Tom Cruise. Dann haben wir als Jane Carter das weibliche Teammitglied in diesem Film, gespielt von Paula Patton. Paula Patton hat vorher gemacht Déjà-vu mit Denzel Washington, Mirrors, Disconnect, danach den Warcraft-Film 2016. Und sie war verheiratet mit Robin Thicke, der bekannt ist hierzulande vielleicht für dieses eine Lied. Ne? Blurred Lines. One-Hit Wonder. Geh aus, so. Genau, ich glaube, das hält aber auch nicht mehr, genau. 2010 gemeinsames Kind, 14 haben sie getrennt, 14 auch Scheidung, geschieden wieder. So, Paula Patton. Dann haben wir Jeremy Renner in der Rolle des William Brand, des Analysten William Brand. Ja, haben wir im MCU als Hawkeye gesehen.
Ja.
Born, Film hat er den einen noch gemacht. Was weiß ich, alles mögliche. Zuletzt Mayor of Kingstown, Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery, das ist der neueste Knives Out Film, der glaube ich im Dezember bei Netflix erscheinen wird. Dann haben wir natürlich Simon Pegg wieder als Benji Dunn. Wir haben auch Wing Rames wieder als Luther Stickle, auch wenn er nur eine Minute auftaucht.
Aber er ist da.
Dann haben wir Kurt Hendricks, Kobalt, gespielt von Mikael Nyquist. Ist schwedischer Schauspieler. Oh, der ist schon gestorben, 2017.
Oh, okay.
Mit 57. Ich kannte Kommissar Beck, aber ich kannte ihn aus, meine ich, Sherlock. Da tue ich mich da jetzt. Ich glaube, hat er nicht bei Sherlock?
Oh, wüsste ich jetzt nicht.
Nee, also, nein, das war verwechsel ich mit einem anderen. Der hat Dings gemacht hier, Verblendung, Verdammnis.
Ah, Stieg Larsson.
Stieg Larsson, genau, die original schwedischen Dings. Da hat er doch die Hauptrolle gespielt.
Ah, ja, stimmt, ja, ja.
Das ist Mikael Blomqvist, genau, daher kannte ich ihn, genau. So, dann habe ich hier Samuli Edelmann, der spielt den Wiström, das ist der Handlanger davon, von Kobalt, ist eigentlich finnischer Schauspieler und vor allem Sänger. Hat auch sehr viele, ja, ich finde die auch nur eine Diskografie. Filme hat er, glaube ich, nicht viele gemacht. Hat bei Shrek unter anderem Stimmrolle gehabt als Synchronsprecher in Finnland. Naja, okay. Naja, so viel dazu. Dann habe ich hier noch zwei rausgesucht. Anil Kapoor spielt den Brish Nath, also diesen reichen Milliardär, den am Ende. Ganz merkwürdiger Typ. Du kommst gerade wieder etwas gehackt rum, aber ja. Wir haben vielleicht gesehen in Slumdog Millionär. Da hat er auch mitgespielt. Sonst, ja, hauptsächlich natürlich Bollywood-Filme. Die ganze Latte. So, und einen habe ich noch rausgesucht, und zwar die Ehefrau von James Bond. Sabine Moreau, gespielt von Lea Seydoux. Die, ja. Ja, keine Zeit zu sterben. Und wie ist der davor? Spectre, genau, in den beiden James Bond Filmen hat es mitgespielt, Grand Budapest Hotel, Lobster und zuletzt auch bei Dune Part 2. So viel dazu, dann haben wir hier noch Tom Wilkinson als IMF-Sekretär, habe ich jetzt auch nichts rausgesucht, und Josh Holloway als Trevor, der Typ, der gleich am Anfang abgekniftet wird. Let's go into the movie. Erstmal fängt der Film an mit so einem kleinen Flyover über Budapest. Passt ja auch, wo Hawkeye ja, mitspielt. Jeder muss ja in Budapest natürlich vorkommen. Und wir sehen eben angesprochenen Trevor, IMF-Agent, der am Bahnhof von Budapest irgendwie verfolgt wird, vom Dach springt und so ein geiles Wurfluftkissen hat. So eine Patrone, die halt unten sich zu so einem Luftkissen aufbläst, wo drin er landet, weiter entfliehen kann. Und dann kommt in der hinteren Hintergasse vom Bahnhof, kommt eine Frau auf ihn zu. Er erkennt noch irgendwas auf seinem Handy, was erfahren wir erst später. Und die Frau, die Ehefrau von James Bond, kniftet ihn einfach um und klaut ihm
irgendeine Tasche.
Und das war's. Das war der kleine kurze Prolog. Wir gehen erst dann nochmal in den Knast. Weil Ethan sitzt in Moskau im Knast. Schön im Russenknast. Spielt er, da hat er so einen Ball und wirft immer die ganze Zeit gegen eine Wand, fängt es wieder auf. Und dann das Team holt ihn dann raus. Und zu dem Team gehören jetzt Jane und Benji. Die beiden sind dafür zuständig, ihn rauszuholen. Benji hackt sich da rein und öffnet dann die eine oder andere Gefängnistür. Und es kommt zu so einem kleinen Tumult da, weil die Wachen dann auch auf einmal mittendrin sind zwischen den ganzen Gefangenen, kleine Klopperei. Und Ethan möchte aber gar nicht raus. Er kommuniziert dann über diese Bildschirme mit Benji, über dieses Kreiseldrehen hier, Tür auf, er möchte ja in die andere Richtung. Weil er möchte unbedingt Bogdan noch rausholen. Irgendein Russe, der ihm da drin mal geholfen hat, keine Ahnung, der wäre sonst innerhalb der nächsten paar Wochen, Monate da drin draufgegangen, den will er unbedingt mitnehmen. Machen sie dann auch, Jane empfängt sie dann unten da mit diesem, ja, die hat das Loch da irgendwie in den Boden gemacht mit diesem komischen Gerät und empfängt sie und dann gehen sie durch diese Kanalisation weg und Ethan sagt dann nur, vergiss nicht die Zündschnur. Und dann macht Jane ja die Zündschnur an. Dann geht's los, dann kommt das Intro. Und hier haben wir es wieder, so ein Flash-Forward. Wir sehen wieder random Bilder aus dem Film. Wir sind schon Dubai und alles Mögliche, was ab jetzt hier in den folgenden Filmen immer passieren wird. Ach, ganz kurz noch vorweg. Hier hat er wieder lange Haare.
Ja.
Die Reihe also, passt.
Das passt nicht an.
Es passt kurz, lang. Natürlich nicht richtig lang, aber länger als in Teil 2, Teil 4. Genau. So, Zündschnur, dann kommt, das ist wirklich diesmal ein langes Intro. Ne, ich habe es gehört, das
Ja.
Intro-Thema braucht auch eine Zeit, bis es dann anfängt. Sehr viel länger als in den vorigen Teilen. Und wir erfahren dann gleich, wenn sie in einem Transporter sind, erstmal, dass Benji seine Prüfung bestanden hat für den Außendienst und sich freut, dass er jetzt endlich richtig was machen kann. Und Jane ist die Ex oder beziehungsweise die Freundin von Trevor, der in Budapest abgekniftet wurde. Und dann sehen wir einen kleinen Flashback von Jane, wie sie so Typen im Zug verklopft von dem vorigen Auftrag, da wo die beiden zusammengearbeitet haben.
Ja.
Und wir erfahren dann auch gleich, wie Trevor da die an die Unterlagen gekommen ist im Bahnhof von Budapest. Er hat so eine Kontaktlinsen drin, die so eine Erkennungssoftware drin haben. Er guckt sich also die
Ja.
ganzen Leute an, die am Bahnsteig da rumlaufen. Und alle werden automatisch gescannt und die Software sagt dann, ah, hier, der Typ ist das, der mit der Tasche. Das ist auch geil, wie er so einen richtigen Oldschool-Trick, wie er so einen Giftring hat einfach und dem Typen, wenn er die
Ja,
Tür aufmacht, einfach von auf die
das war
Handfläche
schön.
klatscht und ihnen, oh, geht's Ihnen nicht gut? Und ihnen
Das
absetzt
war
und
schön.
ihm die Tasche klaut.
Schlaf mal eine Runde.
Schlaf mal eine Runde. Dann kommt das, wie er hoch ist und so weiter. Und wir sehen dann auch in dieser Gasse, guckt er ja auf sein Handy, jetzt erfahren wir was. Seine Kontaktlinsen haben die Frau gegenüber erkannt oder haben was erkannt. Er guckt auf sein Handy, was das Handy ausgespuckt hat. Irgendwie Agentin oder gefährlich. Irgendwie sowas, Danger, aber das ist zu spät. Er wird halt einfach umgebracht und
Ja,
das
wird schon
war's.
mitgekriegt.
Und da sind wir dabei. Jane, da sie ja die Freundin von Trevor war, ist ihr Motiv für diesen ganzen Fall hier Rache. Da
Rache!
ist es wieder. Und diese Akte, die er verloren hat, enthält Nuklearcodes der Russen. Wir erfahren gleichzeitig im Gespräch, dass Julia sich wohl getrennt hat von Ethan, nachdem sie im letzten Film noch geheiratet haben. Jetzt
Ja.
getrennt. Und man denkt auch so, okay, das Thema ist wieder so wie, naja, beim letzten Mal, es wird totgeschwiegen. Aber das hat ja doch noch einen
Ja.
kleinen positiven Aspekt am Ende des Films.
Ja.
Ethan geht dann in so eine Telefonzelle, die da in Moskau rumsteht, und dort bekommt er diesmal seinen Auftrag.
Ja.
Ist auch geil am
Nur
Ende.
diesmal zerstört es sich nicht gleich selber. Er muss immer zurückgehen und gehen
Ja,
kloppen.
ist natürlich, also im Ostblock funktioniert ja nicht alles, ne? Da muss man noch mal kurz im Hörer gegenhauen. Obwohl man hier noch in dem Film sagt man noch, ja, das sind doch jetzt unsere Freunde so, ne? Die Russen. Ja,
Ja,
ist nicht so gut gealtert jetzt, 10 Jahre
eigentlich
später.
nicht. Ja.
Naja, und sie, der Auftrag ist, für den Fall, dass er ihn annimmt, die Akte aus dem Kreml holen. Liegt da.
Ja.
Und die muss da unbedingt raus. Und genau. Benji schlägt den da schon mal Alarm hier. Ja,
Na,
cool.
nein, 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 warte, er holt gar nicht die Akte raus. Er soll die Identität von Kobalt, weil keiner weiß, wer Kobalt ist. Die wissen halt nur, dass er ein Russe ist und halt im wohl in Offiziersstab ist und sie sollen aus dem Kreml, aus dem Archiv Bänder holen, um zu erfahren, wer Kobalt wirklich ist.
Genau,
Und Kobalt,
weil er die Akte hat.
genau, und Kobalt, und er erfährt auch in dem Briefing, dass Kobalt auch schon auf dem Weg ist und er hat 4 Stunden Zeit, um dieses Band die Akte von Kobalt zu holen.
Ja.
Weil er halt auch auf dem Weg ist.
Genau, die sind beide auf dem Weg. Genau so war's. Benji schon die ganze Zeit, cool, dann können wir endlich Masken tragen, weil alle anderen dürfen
Ja,
immer, er nie.
nie, aber nein.
Er freut sich schon, aber naja. So, dann kommt der Kremlbruch.
Der
Richtig, richtig
Kontaktkamera,
geil. Also Benji
ja.
und Ethan diesmal ist keine richtige Maske, ist auch wieder nur ein bisschen
Ja.
Bart und als Offizier verkleidet. General, dann marschieren sie da rein. Funktioniert erst wieder die Passerkennung nicht so ganz, bis das
Das
dann
sehen wir.
hochgeladen ist. Und dann kommt dieser mit dieser tragbaren Wand.
Ja, richtig geil.
Richtig geil. Die haben einfach eine Kamera, die filmt diesen Flur. Da hinten sitzt ein Typ, da werden die Augen automatisch detektiert. Und das, was er sehen könnte, weil die Kamera auch gleichzeitig nach hinten zeigt, wird quasi eine Illusion. Ein Bild von der hinteren Wand wird einfach auf diese Wand projiziert und verändert auch den Blickwinkel, je nachdem, wo die Augen von diesem Typen sind. Die machen das
Ja.
Ganze so, dass sie so ein Gerät haben, womit sie so ein tropfendes Geräusch irgendwo in die Ecke werfen können, so wie so ein Richtlautsprecher.
Mikrofon.
Genau.
Ja.
Und dann immer wieder weiter nach vorne. Dann hat man den Moment, wo die dicke Fresse von Benji einfach im ganzen Raum zu sehen ist, weil er vor die Kamera kommt. Und sich dann so langsam, langsam da ranschleichen, bis halt die Wand vor dieser Abzweigung ist, wo Ethan dann in den Aktenraum geht und feststellt, ha, genau, die Bänder von Cobalt sind schon weg. Der muss kurz vorher da gewesen sein. Sie laufen sich auch über den Weg, aber da er nicht weiß, wer er ist, könnte es auch sonst ein x-beliebiger Russe sein, der da lang geht.
Ja. Cobalt hackt sich ja in die Kommunikation von Ethan ein und tut dann erstmal so, als ob er da Teammitglied ist, damit alle Russen alarmiert sind im Kreml.
Genau. Und sagt hier irgendwie, ne, Alarm, Alarm, hier, die planen hier eine Bombe.
Teamleader hier, fertig, und wir müssen raus und bla und blieb, genau.
Ja, diesen Abbruch, den rennen sie ja raus und siehst auch, wie die ganz, wo diese anderen Leute, Wachleute dann in diesen Raum kommen und diese Kamera verrückt spielen und dieses Bild die ganze Zeit hin und her springt, weil es nicht mehr weiß, welche Augen jetzt die richtigen sind. Da haben wir ja auf jeden Fall schon mal den ersten Sprint. Also jetzt kommt wieder so eine Reihe von Sprints, die alle zusammengefasst sind. Also, ist auch so geil, wie er denn oben einfach, wie er rausgeht, wo er erst die Leute noch alle in Russisch da, hier, macht die Türen zu, dass hier keiner reinkommt und so, und dann durch so eine Nebentür rausgeht, so eine Wendejacke umhat, sich einfach diese roten Streifen von der Hose wegzieht und komplett anders aussieht. Das ist so geil agentig einfach.
Ja.
Und dann explodiert's. Der Kreml fliegt in die Luft hinter ihm. Das sieht nicht mehr ganz so geil aus.
Ja. Aber ich frage mich, wie viel Sprengstoff brauchst du, um da so einen Krater hinzumachen?
Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber er wird auch ein bisschen erwischt, fliegt rum, wird verhaftet gleich und wacht dann im Krankenhaus auf, gefesselt.
Ja.
Und dort kann er dann aber wirklich mit der Büroklammer, die auf einer Akte drauf ist, um noch was festzuhalten, die stibitzt er sich und kann da dann die Handschellen lösen und wird dann abgeseitet. Ist er doch wieder draußen auf diesem Fenstersims lang spaziert und der Typ, der Russe, ihn sieht, dieser Polizist, der auch mehrfach noch auftaucht und dann locker eine raucht erstmal, weil er weiß, was will er machen? Wir sind hier im vierten Stock, hier runterspringen wird er schon nicht. Macht er natürlich auch nicht. Ethan ist ja schlauer Fuchs. Gürtel ab und dann schön übers Kabel abgeseilt. Einmal hängt wo dran. Gürtel am Kabel.
Yep.
Nummer 1. Dann springen wir kurz zu diesem Russenwissenschaftler, der zu Hause bei seiner Familie ist und es mitbekommt, dass der Kreml in die Luft geflogen ist. Der wohl irgendwie auch irgendwie mit diesen Codes zu tun hat. Meint zu seiner Frau: Pack ein paar Sachen, wir müssen los. Wir müssen hier sofort weg. Dazu kommt er natürlich nicht mehr. Als es eine umdreht und kein Ton mehr zu hören ist, ist seine Frau schon in der Gewalt der anderen und er wird mitgeschleppt. Genau, von Cobalt wird er ja besucht und abgefangen. Ethan hat derweil Notfallprotokoll hier, hat eine Evakuierung angefordert über. Das ist auch geil, wie er sich einfach so Nokia da klaut und ein paar Schuhe von irgendeinem Verkaufsstand. Dann kurz anruft, das Nokia wegschmeißt und dann sehen wir ihn, wie er zum IMF-Sekretär ins Auto steigt, wo Brand auch sitzt, der Analyst irgendwie ist vom Sekretär. Und nach diesem Kreml-Dings ist da das Phantom-Protokoll, das Ghost-Protokoll aktiviert worden vom Präsidenten. Das heißt, das IMF wird aufgelöst und jetzt es wird geleugnet. Alles. Sie wissen von nichts. Das IMF gibt's quasi nicht mehr. Ist alles weg. Und aber der Sekretär gibt Ethan im Subtext ist schon eigentlich viel zu. Eigentlich sagt das sehr offensichtlich. So und so und so, da könnte man doch was machen.
Genau, du könntest jetzt einfach gehen auf dem Weg von hier bis zum Flughafen. Ne, und dann habe ich hier so eine Mission, falls du die annimmst, aber du bist dann alleine, es gibt keinen Rückhalt, ne, und wenn dir was passiert, dann bist du ein Terrorist.
Genau, so ein USB-Stick hin, Brand guckt schon, merkt, was zum Teufel geht hier ab.
Was passiert hier?
Der Sekretär kommt auf jeden Fall nicht weit, sie kommen dann an so eine Brücke da irgendwie und auf einmal wird der Sekretär einfach weggeknüftet, mitten während der Fahrt.
Ja.
Das Auto, der Fahrer ist auch weg. brechen euch diese über die Balustrade, ab in den Fluss, ab in die Moskwa und gehen erstmal unter. Brand und Ethan können sich dann befreien. Die haben ja da unten auch noch so eine Bengalo-Fackeln, die er dann einfach dem Sekretär, der Leiche vom Sekretär irgendwie in die Tasche steckt, die anmacht und einfach die Leiche wegschwimmen lässt, wo dann die ganzen Leute von oben vom Ufer und von der Brücke drauf ballern. Und Ethan und Brand können dann so als die Ablenkung nutzen und abhauen.
Fliehen, ja.
Fliehen, ne? Fliehen sie ja zum Zug, wollen sie, da ist ja die nächste irgendwie Station oder das nächste Büro vom IMF, wie auch immer. Und da fragt dann Brandt auch, warum, wieso hast du das gemacht? Woher wusstest du, dass es funktioniert? Ja, ich wusste nicht, dass es funktioniert, aber ich musste doch einfach irgendwas machen. Intuition, genau. Also ist ja eigentlich auch blöd, warum sollte irgendjemand, der fliehen will, unten einen Bengalo anzünden?
Ja.
Um doch die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber es hat funktioniert. Ja. Dann kommen sie mit Brand zum Zug, der denn losfährt, wo denn das Labor drin ist. Und die Tür geht aber nicht auf, weil sie ja noch durch Augensensor geöffnet werden muss. Die Retina-Scan. Das habe ich jetzt mal nicht als Sprint, weil da traben sie ja nur locker neben dem Zug her. Ethan hängt sie dann so dran, einen Augenscan. Und dann geht es auch auf, sie kommen rein. Und Benji und Jane sind schon beide drin und warten auf die beiden. Und dann, ganz geil, haben sie ja diesen riesigen Tisch, wo er einfach nur diesen USB-Stick auf die Tischplatte legt und der sofort ausgelesen wird, ja, kontaktlos, ohne irgendwie reinzustecken. Und da erfahren wir denn, Hendrix ist Kobalt. Also genau, Hendrix ist Kobalt. Und alle wollen nach Dubai. Das ist das Ziel. Da will hier die Moreau hin, die Codes geklaut hat. Da will Kobalt hin, der will das dafür übergeben. Der will die Codes haben. Und da erfahren wir auch, wer Kobalt ist. Ist der gefährlichste Mann der Welt. Irgendwie, ne? Irgendwie Physiker, Atomphysiker. Und der meint, sein Weg ist der einzige. Es muss unbedingt einen Atomkrieg geben, um wieder neu anzufangen im Prinzip. Ja, wir müssen jetzt hier das auslösen, damit sich alle bekriegen. Alles Asche. Und dann können wir aus der Asche wieder neu, also das Motiv auch schon 20.000 Mal irgendwie gehabt.
Ja.
Und der ursprüngliche Plan ist, Jane und Benji sollen Kobalt und Moreau dubeln. Das ist der ursprüngliche Plan, weil die kennen sich nicht, vermuten sie. Und Benji könnte dann auch schöne Maske tragen, Jane auch. Und dann sind sie ja da oben auch im Burj Dubai. Und dem größten Gebäude der Welt. Und dann passiert ja nur Shit. Also geht ja irgendwie alles schief. Erstmal kann Benji sich nicht an den Server einhacken, weil das ein geschlossenes System ist. Dazu müssen wir in diesen Serverraum. Und der ist hier, ja,
100, erste Stockwerk, also 10 Stockwerke über ihm.
10 Stockwerke hoch und noch 100 Meter nach links irgendwie. Und man kommt quasi nur von außen an den Server. Und ja, das macht aber gar nichts, weil Benji hat ja diese geilen Handschuhe, diese Magnet-Elektro-Saugnapf-Handschuhe,
wie auch immer, sowas,
die Ethan benutzen soll, pass auf, ne? Ganz einfach, kann man sich ganz einfach merken, blau klebt am Bau. Was bedeutet rot? Tot. Ganz einfach.
Tot, ja, ganz einfach.
So, und währenddessen wird hinten, während sie das so vorbereiten, wird hinten schon die Maske geschnitzt. Wir haben wieder dieses Maskenbaugerät, was wir aus dem letzten Teil kennen. Die Maske von Kobalt und so wird schon vorbereitet.
Ja.
Und dann gibt's erstmal einen Sprint, beziehungsweise dann geht's erstmal diese Abseil-Action von Ethan, wie er da hochklettert.
Ja, also da, er hängt.
Er hängt, natürlich. Dann irgendwann verlässt ihn dann der eine Handschuh, der nicht mehr funktioniert oder Aussetzer hat, wo er erstmal nochmal 20 Meter nach unten saust.
Dann diesen Handschuh wegdonnert, wo ich mir dann so denke, Alter, wie schafft er es mit einem Handschuh, der da dran klebt, dieses Gebäude hochzuklettern?
Hallo. Wir haben noch in Teil 2 gesehen, er ist der Cliffhanger, wo er da Freeclimbing gemacht hat, kein Problem.
Ne? Aber was ich so geil aber was ich so geil fand, so ein paar Meter weiter, klebt der Handschuh aber immer wieder an Gebäude. So
er ist weggeflogen und klebt einfach 5 Meter weiter wieder am Fenster. Ja, aber er ist eigentlich nicht besonders zuverlässig. Dann schneidet er sich oben mit so einem Laser-Glasschneider halt da rein.
Wenn ja, der auch nicht funktioniert, der wo er auch einen Schlag kriegt und auch wieder ein paar Meter runter saust.
Richtig. Ja, am Ende ist er drin, Benji kann sich da reinhacken, kann die Kontrolle über die Elektrosysteme übernehmen, alles gut. Und dann muss er dann ja auch nur wieder runterkommen, aber irgendwie...
Ja. Ja, ja, und das Ding ist irgendwie, alle kommen zu früh. Ne? Monroe kommt zu früh, ne? Cobalt kommt zu früh.
Genau.
Und sie haben weniger Zeit, als sie dachten.
Es gibt überhaupt keine Zeit. Mach hin, ne?
Und man muss ja sagen, der Plan ist ja, dass sie die falschen Codes geben, dass aber hier Hawkeye hier halt Fotos mit einer Linse macht, die er auch im Auge trägt, wenn man zweimal zwinkern.
Genau.
Ne? Und dann die Zahlen halt vertauscht werden. Das ist ja der ursprüngliche Plan. Ne? Und wie gesagt, wie du schon sagtest, dann muss er jetzt wieder runterkommen aus dem Serverraum.
Stimmt, genau, er hat diese Kontaktlinsen, auch dieses komplett, ich muss sofort an der Clue denken, dieses total unauffällige Nasenstreicheln, ist hier halt dieses unauffällige zweimal Blinzeln, um ein Foto zu machen. Ja. Ja, genau, und er fotografiert die Codes und die werden in diesen Koffer, da ist ein Drucker drin, da werden die ausgedruckt, aber die Zahlen werden alle komplett durchgewürfelt, dass er halt keine echten Codes bekommt.
Ah, genau, und das Papier, auf dem die Codes da sind, ist im Endeffekt ein Sender, der aber nicht viel Reichweite hat.
Stimmt, der vielleicht, was haben sie gesagt, 500 Meter oder so?
Also ja, irgendwie
so, ja. Ist halt so radioaktiv irgendwie als Sender, als Peilsender. Ja, und dann erstmal gibt es den nächsten Sprint von Ethan, er sprintet dann ja den Turm runter.
Ja. Und mit dem Hänger.
Mit dem Hänger? Also das habe ich jetzt alles erstmal, also Dubai hier ist ein Hänger, aber auf jeden Fall noch ein weiterer Sprint. Und dann kommt er, wie er da rüber muss. Er muss dann ja wieder seitwärts laufen und loslassen, um in dieses Fenster reinzu, wo er dann gerade im letzten Moment von Brand noch festgehalten wird.
Weil er mit der Birne gegen das Fenster knallt.
Genau. Er prallt ja mehr oder weniger ab. Also das ist schon sehr, also für Leute mit Höhenangst gar nichts auf jeden Fall.
Ja, nee, nicht wirklich. Nee.
Dann taucht ein weiteres Problem auf. Der Maskenbauapparat hat einen Kurzschluss, brennt durch, funktioniert nicht.
Nein?
Keine Maske.
Maske.
Maske geht nicht, Planänderung. Erstmal gehen ja Benji und Jane schon mal los und sorgen dafür, dass das ein Stockwerk drüber, das Stockwerk darunter gleich, also das wird zwei Stockwerke mit der gleichen Nummer hat. Auch ein geiles Gerät, wie sie einfach nur diese Holz Dinger drüber sehen und dass da einfach reingefräst wird. Für die ganzen Türen müssen ja umgebaut werden. Und dann werden beide Fahrstühle quasi ein Stockwerk Unterschied geparkt. Aber für beide ist es, wenn sie da aussteigen, das gleiche Stockwerk.
Ja. Naja, und dann hast du ja, dass Cobalt seinen Wissenschaftler, den er vorher gekidnappt hat, mitbringt. Und das auch ja auch nicht eingeplant ist, weil der kennt ja die Codes und weiß, welche echt sind und welche nicht.
Richtig.
Ja, dann kommt's ja zum Streit. Was machen sie jetzt? Ne? Ethan sagte, ja, dann lasst uns die richtigen Codes geben, weil irgendwann kommt da sowieso an die Dinger ran. Ne? Es ist egal, ob wir es jetzt machen oder später. Nur jetzt haben wir halt die Möglichkeit, ihn aufzuhalten. Was aber unserem Analysten nicht so gefällt und er den Koffer dann aus dem Fenster schmeißen will. Ne? Und Ethan sagt ja dann zu ihm, wenn du mir jetzt hier versichern kannst, dass er nie wieder an diese Codes kommt, dann mache ich hier nichts. Ne? Und dann kriegt Ethan den Koffer.
Ist das die Szene, wo sie auch mit Waffen gegenüberstehen, Ethan und Brand?
Nee, das ist später.
Das ist später, okay.
Das ist später.
Also sie müssen ihm die echten geben, ne? Genau. Und dann kommt diese Szene, das ist so geil. Erstmal müssen sie ja warten, wie die beiden reagieren, ob die sich überhaupt kennen. Also die einen gehen halt sind bei Jane, wer ist denn bei Jane?
Ist der richtige Cobalt mit dem Wissenschaftler. Sie gibt sich ja als Monroe aus.
Genau, beziehungsweise da ist ja nicht Cobalt, sondern dieser Wiström, dieser Handlanger von Cobalt.
Ja, genau, Wiström.
Und, ist da bei Jane. Und unten in Brand und Ethan, die haben halt bei Moreau. Und dazwischen haben wir immer noch Benji als Kellner mit Fake-Arm. Auch so geil. Ja. Ist so einfach so ein Fake-Arm, der so Napoleon-mäßig vor ihm liegt, damit er dann mit dem echten Arm irgendwas machen kann, die Diamanten austauschen, weil das ist ja die Bezahlung. Bezahlung sind die Diamanten und die Codes ist das dagegen.
Genau.
Und dann geht es halt, ne? Brand fotografiert das, die Codes von Moreau, sie erkennt das schon, sie guckt schon blöd, als er da die ganze Zeit am Zwinkern ist.
Ja.
Wer wird denn bei Jane oben halt ausgedruckt? Der Typ guckt sich das an, zwischendurch, es gibt da am Anfang diesen Twist, ja, ich möchte erst die Bezahlung, nee, ich möchte erst die Codes. Ja, ein bisschen hin und her, Benji bringt das dann hin und her. Und dann erkennt Moro auch dann irgendwann diese Linsen, weil die ja auch so eine Spiegelung haben, diesen blauen Kasten irgendwie, den man erkennt von außen.
Ja, genau.
Und dann ist Mayhem angesagt. Sie will den gleich hier, komm, ja, bring sie um. Bring sie um. Und dann eskaliert da alles.
Ja.
Ethan rennt dem Schweden hinterher, also Wiström und Dings, der dann quasi die Codes hat.
Ja, aber Ethan sieht noch, ich vergesse den Namen von ihm immer wieder, den Analysten.
Brent.
Ja. Brent, genau. Sieht erst nochmal, wie Brent da richtig auch auf Agenten-Action macht da und
richtig.
Füße bricht und Waffen auseinanderruppt während des Kampfs.
Ja, ja, ja. Mhm. Ethan also dem hinterher. Wir haben ja vorher, als er da hochgeklettert ist, schon gesehen, da ganz hinten in ein paar Kilometer Entfernung braut sich ein Sandsturm auf. Jane bekommt dann endlich ihre Rache. Boxt sich dann nämlich mit Moro, Ethan dem Schweden hinterher, nächster Sprint, ab in diesen Sturm rein.
Ja.
Und oben, Jane und Moro sind ja in dem Raum, wo auch das Fenster im Arsch ist. Ja, und letztendlich wird sie einfach aus dem Fenster gekickt.
Ja. Ah! Platsch.
Mit Diamanten weg.
Ja.
Ethan hinterher durch den Sturm, hängt sich dann an das Auto, er hat ja diesen Peilsender, der so ein bisschen funktioniert, dann der nächste Hänger, er hängt am Auto, während der Schwede da abhaut und wie ist das denn? Da kommt doch die einzige Maske in dem Film, Kobalt ist da unter der Maske von dem
Wistrum, genau. Ne? Ja.
Genau, er kann ja abhauen. Er nimmt ja die Maske ist ja vorher schon angerissen, nachdem Ethan ihn irgendwie ein bisschen gekämpft haben, ist er schon an der Wange und am Mund so ein bisschen die Maske aufgerissen. Und als sie dann irgendwie aus dem Sturm raus sind und da denkt, gut, zieht er ja die Maske komplett ab, Kobalt ist da unter und kann dann auch abhauen. Und ist dann auch weg. Dann kommt Ethan ja wieder zurück und dann kommt das, wo er mit Brand, da kommt das dann mit dem Kampf, wo sich geht und er zwei, drei Waffen von ihm einfach so entnimmt und auseinanderbaut und so, und am Ende stehen sie da mit Kniften gegenüber und dann kommt Brand ist nicht nur an die Lust, er ist Top-Agent gewesen, hat aber einen Auftrag verkackt.
Jo.
Was passiert ist, das erzählt er erstmal nur Jane.
Ja.
Und bei diesem Auftrag, sein einziger Auftrag war, Julia zu bewachen, die Frau von Ethan. Die irgendwo in Kroatien waren. Er sollte sie überwachen. Er ist verkackt. Jane wurde bei diesem Auftrag getötet. Und er wurde da quasi strafversetzt als Analyst.
Analyst.
Weil Ethan ist ja gerade weg. Während er das erzählt, ist Ethan gerade unterwegs. Trifft den Helfer. Den Helfer von Max aus dem ersten Teil. Andreas Wisniewski. Ja. Der jetzt ja auch wieder der Kontaktmann zum Waffenhändler ist. Also, erstmal war es ja Max und der bringt ihn zu Bogdan und seinem
Bogdan
Kontakte lohnen sich und seinem Waffenfreund, wie heißt der, habe ich hier auch stehen, The Fog, einfach nur gespielt von Ilya Volok, der ihm
Informationen gibt.
Genau, der ihm Informationen
dass, gibt. Dass er Kobalt einen Satelliten verkauft hat.
Genau, bei denen braucht er unbedingt, um mit diesen Nuklearcodes überhaupt was anfangen zu können, nämlich die Atomraketen zu starten. Und das ganze, dieser ganze Satellit bzw. Steuerungseinheit davon befindet sich in Indien. Ab nächster Step nach Indien mit schön mit dem BMW i8 Elektro BMW zur Bonzenparty. Sehr schönes Auto. Ab zur Bonzenparty. Ja, jeder hat ja Jupiter, Venus und so, da haben sie ihre Codenamen wieder bei dieser Party. Janes Auftrag ist, den schleimigen Gastgeber zu bezirzen und ihm die Codes für diese Satellitendings zu entlocken.
Ja.
Brand und Benji sind im Serverraum, beziehungsweise mit diesem Magnetmobil. Brand hat ja dann so ein, wie so ein Kettenhemd an und Benji steuert unten so einen fahrenden Magneten und Brand schwebt quasi darüber in diesen Serverraum rein, weil man sonst anders da nicht reinkommt, Kontakt und überhaupt. Währenddessen ist Kobalt schon dabei, diesen Satelliten zu programmieren, diesen anderen Raum. Der ist ja nicht da, wo die Feier ist, sondern in der Stadt weiter. Mhm. Also auf jeden Fall funktioniert denn das soweit, dass sie wissen, wo sie hin müssen. Ethan haut dann mit Jane zusammen ab, nachdem sie die Codes haben, durch den schönen Feierabendverkehr von Neu-Delhi oder Bombay oder wo immer sie sind. Ab zum Sender. Und das U-Boot ist schon bereit. Wir sind ja auf diesem großen U-Boot, wo denn der Auftrag ankommt, hier Ziel, Nuklearrakete bereit machen. Die üblichen Sachen sehen wir denn hier, wie Schlüssel doppelt umgedreht werden und Doppelcodes und naja, was haben wir schon 5000 Mal gehabt hier im Cast.
Ja.
Rakete ist unterwegs. Rakete, go. Dann gibt's ja diesen nächsten Sprint zum Parkhaus, wo die Autos geparkt sind, wo Kobalt mit dem Koffer hin ist. Der Koffer wird unbedingt gebraucht, um diese Rakete wieder zu stoppen, wieder umzuprogrammieren, zu deaktivieren. Da kommt's dann zum Fight in diesem Parkhaus. Das ist so ein Parkhaus, wer hier schon, wenn er in der Umgebung hier wohnt, Autostadt, gibt's ja diese Autotürme, wo man sein neues Auto abholen kann, wo so ein Fahrzeuglift quasi das Auto dann holt. Und so ist das auch hier, so ein Parkhaus, was autonom funktioniert, wo die Autos so hoch gestapelt sind in so einem kreisförmigen Parkhaus halt. Und da kommt es dann auch so ein Moment, wie Kobalt, der weiß, was, sein Job ist eigentlich erledigt, wie er ihn einfach mit diesem Koffer erstmal 20 Meter runterspringt, sich selber umbringt.
Ja.
Das ist so, hä, what the fuck passiert jetzt? Ihr springt einfach mit dem Koffer, damit Ethan da nicht rankommt. Ethan natürlich setzt sich in den nächsten BMW, glaube ich, der da rumsteht, schnallt sich an und fährt dann erstmal einfach runter und ebenfalls 20 Meter nach unten. Er hat sehr starkes Vertrauen, dass der Airbag ihn aufhält, also der rettet quasi. Es funktioniert auch, also nie im Leben, aber gut.
Ja.
Und Ethan, sie können tatsächlich im letzten Moment die Codes durchgeben zu Benji und Brand. Die Bombe wird entschärft, die gerade kurz davor ist, in San Francisco einzuschlagen. Die kommt dann ins Schalingern und prallt dann von dieser Trans-America-Pyramide ab und landet halt einfach im Hafenbecken von San Francisco und gut, wirklich in allerletzter Sekunde gerettet. Und dann kommt ja auch die Russenpolizei. Ethan hat ja mittlerweile diesen Polizisten, der da auf dem Fenster sitzt, vor einer Starte, wartete auf ihn im Krankenhaus. Der ist ja zwischendurch nochmal auf seiner Fährte gewesen, in Dubai, glaube ich. Dem hat er jetzt seine Nachricht zukommen lassen, dass er nach Indien kommen soll. Hier ist denn derjenige, den er verhaften will. Und dann kommt es auch, ja, wir sind gar keine Feinde. Nee, wir sind Freunde, wir arbeiten auf der gleichen Seite. Ja, das war's. Und dann sind wir schon beim Epilog. Ja. Wir sind mit Luther, der jetzt seinen 2-Minuten-Auftritt hat, am Pier in San Francisco. Und Benji sagt uns, ja, ob die Leute, wir wissen, dass sie nur ganz, ganz, ganz knapp der Verdampfung einfach entgangen sind, weil hier die Atomrakete hochgegangen wäre. Und Ethan hat dann quasi sein neues Team beisammen. Er legt dann so ein paar Handys hin. Jay nimmt gleich eins, Benji nimmt auch eins, der hat sowieso Lunte gerochen, der hat Bock.
Ja.
Und Brand will nicht, weil er sich für Julias Tod schuldig fühlt. Er erzählt dann nochmal.
Und jetzt kommt der Twist.
Ethan, die Geschichte hier, ich hab da verkackt, ich hatte den Auftrag, sie zu beschützen. Und Ethan sagt, ja, du hast alles richtig gemacht, es gab nichts zu beschützen. Sie ist gar nicht tot. Also es war einfach nur eine Fake-Operation.
Er sagt ja noch, hast du je eine Leiche gesehen? Nein.
Ja.
Hab ich nicht. Ja. Und dann siehst du schon, dann siehst du aber auch im Hintergrund, wie Julia von einem Schiff, von einer Fähre steigt und den Pier lang geht.
Richtig. Sie lebt noch, sie geht da lang. Und Ethan sagt dann, ja, wir mussten uns, also das war der einzigste Weg, sie war in Gefahr. Wir haben einfach fake tot gestaged und so. Sie sind auch wohl nicht mehr zusammen, sagt er.
Ja.
Und dann ist für Brand auch die Sache gut, er nimmt dir noch das Handy, haut ab. Ja. Und dann sieht man der Ethan, wie er da steht, wenn Julia in so eine Drogerie oder sowas geht und sich dann nochmal umdreht, ihn sieht, gibt einen kurzen Blickkontakt, er nickt nur, sie winkt nur kurz so und dann verschwindet er einfach in den Nebel und der Film ist zu Ende.
Genau. Und kriegt seinen nächsten Auftrag.
Genau. Und kriegt direkt seinen nächsten Auftrag. Also, ja. Julia lebt, aber beiden sind halt nicht mehr zusammen, weil es das Sicherste ist für sie.
Jo.
So, Jetzt haben wir hier eine Maske nur, das war die von Kobalt. Es wird ja die ganze Zeit von Benji immer auf den Masken rumgeritten. Dafür gibt es halt einfach keine.
Ja.
Vier
Kein Motorrad.
Kein Motorrad.
Wir haben kein Helikopter.
Kein Helikopter. Dafür haben wir zwei Züge. Einmal ganz am Anfang Zug, wo Jane sich boxt und da am Bahnhof in Budapest halt. Und diesen Zug, wo dieses kleine Hauptquartier drin ist. Also zwei Züge und viermal hing er wo dran. Da Kabel am Hochhaus. Jetzt am Auto hing er dann auch eben im Sturm und im Parkhaus hing er ja nochmal da, als er von dieser Plattform fast abgeschmiert ist. Gibt jetzt hier einen aktuellen Stand von 11 Masken, 19 Sprints. 19. Schnitt. Was ist der Schnitt für 4 Filme? Ja, ist ja schon natürlich 4 Filme. Genau. 4,75 pro Film. Sprints. 3-mal Zug, 4-mal Helikopter, 2-mal Motorradfahren und 14-mal Hänger.
Ja, er hängt sehr viel.
Er hängt sehr viel. Er sprintet nur mehr, als er hängt.
Ja.
Ja, das war's. Bernd, du hast den vorher gesehen? Konntest du dich erinnern?
Nee, ich konnte mich tatsächlich echt nicht mehr erinnern. Also ich muss den wirklich nur ein einziges Mal gesehen haben. Ne? Also wie gesagt, Hawkeye kam mir dann bekannt vor. Ne? Aber sonst konnte ich mich an den überhaupt nicht erinnern. Wie gesagt, ich glaube, ich muss den mal gesehen haben, wo der rauskam. Wann kam der raus?
2011.
Ja, also wie gesagt, da muss ich ihn einmal gesehen haben und... nicht wieder, aber ich muss sagen, also er hat mich positiv überrascht, fand ich. Ne? Also du warst hier ein bisschen, hast ja auch so mit Benji so ein paar Slapsticks, auch jetzt mit Ethan da, ne? Das ist aber nicht so aufdringlich. Ne? Du hast, ich finde, du hast eine gute Action, du hast halt immer irgendwie was zu tun in dem Film.
Ja.
Ne? Du hast da irgendwie nicht irgendwie so Leerlauf mal zwischendurch. Du hast immer irgendwie Action. Ne, du hast jetzt mal wieder so ein Weltuntergangsszenario, ja, du hast jetzt einen Schurken wieder, der irgendwas klaut und irgendwas in die Luft sprengen will, um irgendwie was auszulösen.
Ja.
Ne, also du hast da halt eine reale Gefahr, sagen wir so. Ne, kein Virus, kein nichts, sondern wieder mal so richtig Gefahr. Ne, ja, ich weiß nicht, also der Antagonist, den fand ich hier ein bisschen schwächer als die anderen.
Das stimmt, ja.
Ne? Also bisher ist das jetzt der schwächste Antagonist, fand ich. Also die Bedrohung kommt ja eher von den Raketen als von ihm.
Das stimmt, ja. Er ist halt der Bekloppte, ne? Der kompromisslos einfach losballert, aber er hat wenig Screentime.
Ja, also sein Handlanger hat ja wesentlich mehr Screentime als er, ne? Finde ich. Ne? Also ich würde ihn auf den vorletzten Platz schieben.
Also auf Platz 3, den ersten auf 4.
Oh. Wobei, nee, mach ihn auf den letzten. Mach ihn auf den letzten.
Auf
den
letzten?
Der erste war doch noch besser. Ja, weil der Antagonist Rockzeit hier nicht, ne? Wenn er jetzt ein bisschen stärker gewesen wäre, dann wäre er auch weiter oben.
Also bei mir ist es ganz das Gegenteil. Ich müsste die anderen auf jeden Fall nochmal gucken, aber Stand jetzt ist er erstmal auf Platz 1 bei mir.
Okay.
Weil, ja, du hast recht, der Antagonist ist lausig. Das hier war irgendwie so eine Wiederbelebung auch, ne? Ich meine, zwischen Teil 2 und Teil 3, die waren zwar noch ein Jahr mehr Pause, 6 Jahre. Jetzt waren nur so 5 Jahre Pause, aber irgendwie nach Teil 3 hat, glaube ich, kaum einer noch mit einem neuen Mission Impossible so gerechnet. Und jetzt haben sie hier ja so eine Formel, die sie im letzten Teil auch schon angedacht haben oder angefangen haben, hier jetzt so perfektioniert. Und ab hier zieht es ja wie aus einem Guss. Die ganzen Filme, die jetzt kommen, die haben ja auch im Hintergrund auch immer noch so einen roten Faden, der so ein bisschen durchkommt, den sie teilweise auch hinterher so ein bisschen behauptet haben, dass der da ist, so. Aber das werden wir in den nächsten Teilen noch genauer ergründen. Aber hier hast du diese perfekte Formel gefunden für Witz und Witz, Action und Spannung, finde ich. Also gerade Benji, der macht einiges. Jetzt, wo er noch im Außeneinsatz ist, hat er ja noch viel mehr Screentime als vorher, wo er in seinem Labor war. Und ich finde diesen Humor einfach, das ist nicht so ein Schenkelklopf-Humor, sondern er ist einfach witzig, aber auch nicht so penetrant nervig witzig. Also genau richtig. Dann hast du einmal diese Szene im Kreml, diesen Bruch. Und natürlich, das Highlight ist für mich immer noch dieser Code-Austausch da im Hochhaus und alles. Vorher mit dem Abseilen und so, um zum Serverraum zu kommen. Plus in dieser Zeitdruck, der da hier, die kommen gleich, die sind schon auf dem Weg und fahr hier im Fahrstuhl, halt sie auf, wo Benji denn da alle fünf Stockwerke irgendwie den Fahrstuhl immer stehen lässt und so. Und dann dieses Hin und Her und dieser billige Trick mit dem Kellner im dritten Arm. Es ist so, es ist so einfach eigentlich, aber das ist so, dieser Austausch ist einfach die perfekte Mission Impossible Szene. Ja, ich überlege gerade, ob ich den wirklich in die 1 packe. Ja, doch, ich packe den doch an die 1. Ich finde, er lässt ein bisschen nach, spätestens ab Indien, also alles nach Dubai kommt, der Indien-Teil, finde ich, der fällt ein bisschen ab. Also erstmal dieser komische, perverse, schleimige Milliardär, der sich da so ranwandt mit so einem Balztanz. merkwürdiger Dude irgendwie. Und dann, dieser Kampf in dem Parkhaus, wo er dann mit dem Auto noch runter... Ja, okay, also das ist dann vielleicht eine Spur drüber irgendwie, aber gut. Und dann am Ende hast du natürlich trotzdem noch wieder diesen emotionalen Twist, dass Julia noch da ist. Und das ist ja schön, dass wieder nochmal Sachen vom Vorgänger aufgenommen werden. Das ist grundsätzlich schon mal positiv. Dass die nicht einfach so weg rausgeschrieben wurde, wie halt Naya oder die Leute aus dem ersten Teil.
Ja.
Und jetzt hast du, die Brand taucht ja auch im nächsten, ich glaube im nächsten Film taucht Brand auch auf. Ja, der taucht auf. Ja, nur Jane taucht halt nicht mehr auf. Die anderen tauchen ja alle wieder auf und haben dann ja immer noch mal Auftritte in den Filmen danach, weil sie jetzt ja mehr und mehr so eine durchgängige Story oder so ein durchgängiges Team dann gemacht haben. Ja, aber ich bleib dabei. Ja. Für mich kommt da auf die 1. Ich muss die anderen aber tatsächlich nochmal alle ganz komplett gucken. Oder mehrfach, weil ich den 7. habe ich zweimal jetzt geguckt. Den 8. habe ich nur im Kino gesehen im Juli. Ja. Den 6. habe ich, glaube ich, anderthalb Mal geguckt. Und den 5. da weiß ich, was da. Da gibt es auch so einen Raub mit so einer Unterwasserturbine und so eine Motorradverfolgungsjagd und am Anfang das Flugzeug. Mehr weiß ich von dem 5. Teil auch nicht mehr irgendwie. Gut, also haben wir jetzt erstmal folgenden Zwischenstand. Fehlt dann noch die Bewertung von Hoffi. Auf dem 4. Platz Mission Impossible 1. Auf dem 3. Platz Ghost Protocol von heute. Auf dem 2. Platz Mission Impossible 2. Und auf dem 1. Platz Mission Impossible 3. Die Hasenpfote.
Die Hasenpfote.
Bin mal
wo ist die Hasenpfote?
Ja, also hast recht. Der Antagonist, der ist, ja, der ist um Welten.
Ja.
Besser als hier, ja.
Also Mr. Hasenpfote, der war ja auch präsent gewesen die ganze Zeit.
Ja. Gut, dann geht's nächste Woche erstmal weiter mit E.T. Übernächste
nach
Hause telefonieren. Ich hab ihn schon gesehen. Es war schlimm.
Boah, ich glaube, ich habe ihn das letzte Mal gesehen, so vor 20 Jahren.
Es war positiv schlimm und ich habe geguckt, es sind die gleichen Versionen. Ich habe ja auf Prime und Netflix, auf Prime ist sogar die 4K UHD-Fassung und es sind beides die alten Originalfassungen. Die Cops haben Kniften und E.T. ist eine Puppe und keine fucking CGI-Figur. Das hatte ich irgendwann, ich hatte diese Neufassung.
Was? Wieso haben die das neu gemacht? Irgendwann?
Ich glaube, Steven Spielberg hat irgendwann 2002 oder nochmal, als der Film auf DVD damals zuerst rauskam, hat er das gleiche gemacht, was George Lucas gedacht hat, wäre eine coole Idee bei Star Wars. Das macht Steven Spielberg jetzt bei E.T. Da hat er dann so raus, da gibt es so eine Szene, bevor sie auf die Fahrräder, oder die Jungs steigen am Ende bei der Flucht auf die Fahrräder und lassen diesen Lieferwagen da. Und da kommen diese ganzen Agenten mit Pistolen halt. Und man hört auch die Mutter von Elliot, er schießt sie nicht, sind doch nur Kinder, so sagen im Hintergrund. Und den Satz haben sie drin gelassen. In dieser neuen Version hat er das aber rausgenommen und die Leute haben Taschenlampen oder Funkgeräte in der Hand. Ich glaube Funkgeräte.
Was?
Auf jeden Fall haben die keine Pistolen mehr in der Hand. Sie sagt aber trotzdem diesen Satz. Ja, keine Ahnung. Und also nicht komplett, aber in manchen Szenen ist E.T. denn eine CGI-Figur. Okay. Und du siehst es, du erkennst, also es ist kein super schlechtes CGI, du erkennst aber, dass es nicht die Puppe ist, die du sonst im Film hast. Gerade wenn er so den Hals lang macht oder noch ein bisschen an der Mimik, die haben sie dann noch ein bisschen verfeinert, meinen sie. Aber die Mimik, die diese Puppe drauf hat, die reicht vollkommen aus. Und es ist tausendmal besser mit dieser Puppe. Aber da reden wir dann in 2 Wochen drüber, wenn wir über E.T. reden. Aber wenn ihr jetzt gucken wollt, Prime, Netflix, das sind beides die alten Originalversionen, wunderbar. Und wie gesagt, auf Prime sogar in der 4K-Version mit drin.
Okay.
Dann danach die Woche, also in 3 Wochen, geht es denn mit Mission Impossible 5 Rogue Nation weiter.
Wow.
Alles klar, Bernd, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend.
Jo.
Und wir hören hier noch ein bisschen in das Thema rein. Adios.
Adios.